Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema dieser Folge ist, wie die häufigsten Fehler bei der UG-Gründung vermieden werden können. Unser Gast ist Christian Mantei von firma.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Die UG benötigt zwar nicht so viel Stammkapital wie die GmbH, auf die leichte Schulter ist die Gründung aber nicht zu nehmen. Sonst fallen mir später einige rechtliche Themen auf die Füße. Außerdem dauert der gesamte Gründungs- und Anmeldeprozess einer UG ohnehin schon ganz schön lang und noch länger dauert es, wenn unnötige Fehler passieren. Damit die Gründung möglichst schnell und reibungslos klappt, spreche ich heute mit Christian Mantei darüber, welche Fehler häufig passieren und wie diese zu vermeiden sind. Christian ist Gründer und CEO von firma.de. Firma.de betreut Gründer und Startups seit 2012 bei allen Gründungsschritten. Und außerdem ist Christian auch schon Wiederholungsgast bei uns im Podcast. Vor einiger Zeit habe ich mit ihm darüber gesprochen, wie Gründer und Gründerinnen die passende Rechtsform auswählen können. Christian, daher freue ich mich, dass du heute wieder dabei bist. Schöne Grüße nach Wiesbaden.
Ja, schöne Grüße nach Berlin. Schön, dass wir uns wieder hören, René.
Gut, heute geht's nicht um alle Rechtsformen, sondern speziell um die UG, beziehungsweise was bei der UG-Gründung so alles schiefgehen kann. Genau. Vielleicht ganz zum Einstieg nochmal der wesentliche Unterschied von der UG zu GmbH, weil das sind ja eigentlich, sei ja Bruder, Schwester, wie auch immer, Vater, Kind, wie. Also was ist der wesentliche Unterschied bei der UG im Vergleich zu GmbH?
Ja, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge habe ich mal irgendwas von kleinen Bruder genannt, ne? Der Unterschied ist einfach aus Sicht des, also rechtlich, steuerlich, UG und GmbH gleich, um das einfach schon mal hier zu die Basis zu schaffen. Ansonsten ist der Unterschied nur, dass ich die UG mit 1 Euro Stammkapital gründen kann und die GmbH dafür benötigt 25.000 Euro Stammkapital, muss mindestens die Hälfte einzahlen, die 12.500 Euro und vorweg, ja, man kann das Stammkapital nutzen, um das Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich kann es ausgeben und ich muss es dort nicht verschimmeln lassen, ja, weil da sind sich so viele Menschen immer unsicher, ob man dann an das Stammkapital ran darf. Genau, das ist der größte Unterschied. Und mit der UG haben seit 2008 mehr Menschen die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen mit der beschränkten Haftung.
Mhm. Es ist aber im Hinblick auf die Gründungsschritte, also was muss ich alles tun, um die UG zu gründen, im Handelsregister einzutragen, dann anzumelden, kein Unterschied im Vergleich zu GmbH. Also es geht nicht schneller.
Genau, also die komplette Gründungsbürokratie ist gleich schnell oder gleich langsam, je nachdem, wie man das sieht. Ja. Und der Gesetzgeber hat für die UG noch das sogenannte Musterprotokoll herausgebracht zur Einführung der UG. Das Musterprotokoll ist für maximal 1 Geschäftsführer, 3 Gesellschafter. Und damit sagt der Geschäftsführer, er möchte damit, dass eine kostengünstige Gründung und eine vereinfachte Gründung die Basis schaffen. Aber kostengünstiger ist das mit dem Musterprotokoll. Das heißt, ich spare hier bei den Notargebühren. Mhm. Der Nachteil ist ein bisschen mein Musterprotokoll. Wenn ich nur ein Wort ändere, bin ich direkt in einer, muss ich direkt höhere Notargebühren zahlen, also wie bei einer individuellen Satzung. Aber einfacher ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe vielleicht irgendwie einfache Entscheidungswege, weil ich sage, okay, nehme ich jetzt diesen One-Pager oder nehme ich halt irgendwie die 5 Seiten individuelle Satzung. Aber vom Gründungsprozess ist es nicht einfacher. Also es ist wirklich gleich.
Okay, ja. Dann lass uns, bevor wir dann gleich in die Fehler einsteigen, vielleicht einfach nochmal dieses Thema dauern. Ich hatte es ja schon gerade im Intro gesagt. Ja. Bis ich jetzt wirklich mit meiner UG loslegen kann, vergeht ganz schön viel Zeit. Also wenn wir jetzt mal loslegen, definieren als, ich kann meine erste Rechnung schreiben.
Oh, ja.
Was würdest du dann sagen, wie lange muss ich so dafür kalkulieren, wenn ich jetzt so diesen Gründungsprozess selber durchlaufe?
Ja, also ich würde mal sagen, Rechnung schreiben, dazu gehört, ich darf es zwar in 2 Sachen unterteilen, René?
Nur zu.
Ja, also und zwar, ich würde mal sagen, der erste Step ist bis zum Eintrag im Handelsregister, weil so der erste Meilenstein, weil dann darf ich zumindest Verträge unterschreiben, also Kooperationsverträge, Büro, eine Büromiete oder sowas, das ist für Gründer A so die erste der erste wichtige Punkt, wann bin ich da eingetragen im Handelsregister? Und dann habe ich ja auch die UUG und muss nicht mehr dieses in Gründung hinten ran setzen und kann da ja wirklich auch aktiv werden, ne, rechtlich zumindest. Mhm. Und die Steuernummer, ja, die Rechnung darf ich dann schreiben mit der Steuernummer. Das dauert schon weitere 6 Wochen. Das heißt, es ist so, dass ich bis, also ist natürlich auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, vielleicht kann ich dir nochmal die eine oder andere Anekdote sagen, also zumindest in Berlin, Hauptstadt für Gründung, auf jeden Fall nicht Hauptstadt für die Schnelligkeit der Gründung, also da dauert es immer länger, ja, also da kann man schon direkt mal vorwarnen, ja, da kannst du die doppelte Zeit in Anspruch nehmen, aber grundsätzlich sage ich, ist es so, braucht man bis zum Handelsregistereintrag 30 Tage, ne, also einen Monat. Und dann kommt doch mal, ich sag mal auch nochmal zwischen 2 und 6 Wochen, also nehmen wir irgendwie die Mitte, auch nochmal 4 Wochen, also nochmal 30 Tage, bis ich die Steuernummer habe. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass ich dort auch alles, dass ich da keine Fehler machen darf. Und da kommen wir gleich dazu. Ja. Ansonsten verzögert sich das alles. Also von daher bin ich wirklich bei Steuernummer, Rechnung schreiben, 2 Monate. Bin ich schon bei 2 Monaten, ne?
Und dann muss aber dafür schon alles reibungslos durchlaufen, keine Verzögerung, keine Fehler.
Genau.
Und ich muss mich auch sehr, sehr stark darauf konzentrieren, ne, damit ich dann im Endeffekt auch immer gleich...
Ja, genau, genau. Deswegen nutzen ja auch viele unsere Services. Also man kann es ja auch alles selber machen, wie so im Leben. Ne? Wahrscheinlich kann ich mir auch selber den Zahn ziehen. Ja? Aber man geht ja, wenn man irgendwie Sachen nicht weiß, zu Experten und da wir als Experten helfen einfach den Gründern bei der Gründungsbürokratie. Und da es sind einfach so manchmal so Kleinigkeiten, wo dann Gründer nicht so achtsam sind, weil sie ja auch irgendwie kleine One-Man-Show sind und wahrscheinlich auch sehr produktfokussiert sind und sich schon um die Kunden kümmern, wo wir einfach auch viele die Gründer darauf hinweisen, ne? Also, und auch viel erinnern und Arsch treten. Ja. Einfach wie sagen, hey, schick uns jetzt Dokumente, wir brauchen deinen Personalausweis, es geht nicht weiter, bitte schick uns das. Und ich glaube, man braucht das auch als Gründer so ein bisschen in der Startphase, dass man immer, ist ja so klar, ne? Also viele Gründer brauchen irgendwie auch einen Coach, ein Feedback, irgendwie, um irgendwie da nach vorne zu kommen. Und da sind wir halt irgendwie der Sparringspartner für die Gründung und sagen ihm, so und so geht das. Und machen das sogar für den, ja, aber wir können ja auch nur machen, wenn er uns auch die gewisse Daten gibt oder auch Freigaben. Ja.
Also im Endeffekt, also wahrscheinlich schafft es kaum einer in den 2 Monaten wirklich komplett durch, weil dann kann man wahrscheinlich auch nichts anderes machen in diesen 2 Monaten.
Genau, genau, genau. Also ich meine, es gibt natürlich auch, wir haben auch so einen Express-Service, da hatten wir es auch mal geschafft und wenn die Stadt da mitspielt und das Amtsgericht hatten auch mal dann so 7 Tage im Handelsregister eingetragen. Mhm. Ja, aber die Regel ist das leider bundesweit noch nicht.
Okay, gut. Dann kommen wir dazu, was die Gründung verlängern kann, beziehungsweise welche Gründe es gibt, um zurück auf los zu müssen, ohne quasi das Geld einzusammeln. So war es, glaube ich, bei Monopoly. Also, Fehler Nummer 1 aus deiner Sicht.
Genau. Fehler Nummer 1, also da geht es dann wirklich im wörtlichen Sinne wirklich zurück auf los. Keine firmenrechtliche Voranfrage, konkret, ich mache im Vorhinein keine IHK-Namensprüfung. Ja, ich muss halt prüfen, bei der IHK ist der Firmenname in meiner Kommune, in meiner Gemeinde noch verfügbar. Ja, und darf ich diesen Firmennamen führen? Und da gibt die IHK, das muss ich vorprüfen lassen durch die IHK. Und mit der Vorprüfung habe ich dann einfach eine sehr, sehr hohe Sicherheit, ich sage mal 99,9%, wird es dann auch so eingetragen vom Amtsgericht. Das heißt wiederum nicht, es kann immer mal sein, dass das Amtsgericht es doch dann anders sieht und dann nicht einträgt. Aber es ist so Common Sense auch mittlerweile, dass die Amtsrichter schon auch diese IHK-Prüfung wollen. Und es ist einfach so, wenn ich die nicht mache und das überspringe und der Richter sagt, nein, ich habe da Bedenken bei dem Fehlname, entweder gibt es den schon oder der hat irgendwelche Gattungsbegriffe im Namen, also eine Stadt, hat nicht die Bestimmung eines Firmennamens und sagt, nein, ich trage den hier nicht ein bei mir in Wiesbaden. Dann muss ich zurück auf los, das heißt wirklich konkret, ich muss zurück zum Notar, muss die Satzung ändern und den Firmennamen ändern und muss den Notar wieder bezahlen. Und dann muss der Notar das wieder hinschicken. Also das ist auf jeden Fall Klar, es geht schneller ohne IHK-Namensprüfung. Berlin kostet auch mittlerweile Geld. Ich glaube, die nehmen sogar 39 Euro. Dauert auch 3-4 Tage. Also die Zeit würde ich hier abwarten. Ja. Ja, ich meine, wir mittlerweile haben so viel Know-how aufgebaut und Datenbanken mit Namen, die wir geprüft haben. Also wir haben ja über 10.000 Namen geprüft bisher. Da können wir schon sagen, so 90%, das geht durch. Mhm. Aber trotzdem können wir keine Garantie übernehmen und sagen immer den Gründer, wir machen für dich die Namensprüfung. Also von daher Punkt 1, keine Namensprüfung machen.
Verlängert ja im Zweifel nicht nur, ich muss zum Notar zurück, sondern ich muss ja erstmal mir einen neuen Namen ausdenken, ne? Also gerade wenn ich da auch einen ganz tollen Firmennamen haben möchte, also sage, der Firmenname soll mich auch nach außen repräsentieren, dann beginnt ja eigentlich der ganze Prozess des Suchens erneut und des Findens. Ne?
Definitiv. Ich meine, manche Gründer sind auch so verliebt in ihren Firmennamen, die sagen dann, okay, ich wechsle jetzt die Stadt, ja, mit dem Firmensitz. Mal gucken, ob der Amtsrichter das anders sieht. Manchmal klappt das auch, aber auch nicht so oft, ja. Aber die IHK muss ich trotzdem prüfen, ja. Weil manche wollen dann so, sind dann so eigen. Da gab es so ein paar Gründer, sagen, nee, ich bin jetzt hier in Berlin, das ist mein Name und das soll auch meine Marke werden. Und also von daher, Firmennamen nicht prüfen lassen über die IHK. Da direkt angeschlossen der Fehler ist, die Namensprüfung, den Firmennamen nicht zu verwechseln mit einer Markenanmeldung. Das heißt, manche denken, ja, ich hätte die IHK, habe ich jetzt hier eine Bestätigung meines Firmennamens. Das heißt ja nicht, dass ich direkt der Markeninhaber bin. Ne? Also den Firmennamen zu besitzen und die Markenrechte sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also von daher, bestenfalls lässt man auch nochmal seine Marke oder seinen Firmennamen prüfen, ob er gegen Rechte Dritter verletzt. Ja. Hm.
Und weil das kann mir sonst später auch nochmal auf die Füße fallen, wenn die Gründung schon komplett durch ist und dann fange ich wieder vorne an.
Kann auch nochmal auf die Füße fallen. Genau, ich meine, es kommt zumindest darauf an, wenn ich jetzt sage, manche nutzen ja quasi den Firmennamen, ist gleichzusetzen wie mit meiner Marke, mit der ich auftrete. Also wir zum Beispiel von firma.de haben unseren Markennamen auch nicht eingetragen bekommen deswegen unsere Firma heißt ja firma.de, Firmenbaukasten AG und wir treten auf mit der Marke firma.de. Ne? So, und ich kann ja auch als Firma auch mehrere Marken haben. Also wir sind auch Markenbesitzer von ug.de. Ne? Also von daher ist das nicht ganz so schlimm, wenn man das jetzt nicht hat, weil man kann ja auch sagen, okay, ich habe den Firmennamen eingetragen, meine Marke soll irgendwie anders heißen, ja. Also von daher kann man das auch nochmal, in dem Sinne ist es nicht so ganz so ein großer Fehler, aber auch nochmal der Vollständigkeit halber hier, weil es so sensibel ist, die Marke muss man trotzdem anmelden und da ist dort das DPMA, das Deutsche Marken- und Patentamt in München für zuständig.
Okay, dann kommen wir zum zweiten Fehler, der passiert.
Ja, zweiter Fehler, gerade bleiben wir mal bei der Chronologie nach einer IHK-Namensprüfung. Ja, kann ich meinen Notartermin machen? Beim Notartermin oder vor dem Notartermin muss ich dann entscheiden, nutze ich das Musterprotokoll, von dem ich gerade mal gesprochen habe? Das heißt, maximal für einen Geschäftsführer, drei Gesellschafter, ist ein Lückentext. Ich kann keine individuellen Bestimmungen, kann individuellen Klauseln dort einbauen. Also das heißt, spare ich hier als Gründer und sage, hey, ich möchte hier die 200 Euro Notargebühren nur zahlen oder gehe ich doch zu einer individuellen Satzung, wo mich dann die Notargebühren 900 Euro kosten mit Mehrwertsteuer. Und da sind gerade natürlich bei Teamgründung vor allem ist dann der Fehler, sagen, oh, ein Teammitglied, ich sag mal, wenn man 3-4 Gründer ist, wenn man ein Team hat mit 3-4 Gründern, dann ist es schon so, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass einer von Bord geht. Und wenn dann man sich nicht schon bei der Gründung Gedanken gemacht hat, was passiert denn, wenn ein Gründer aussteigt, weil er nicht mehr kann, hat die Energie nicht mehr, kann sich das Gründergehalt nicht leisten, wird irgendwie krank, was auch immer. Es gibt ja so viele persönliche Gründe und es ist einfach so, in der Regel ist es ja so, dass dann die Anteile zurückgegeben werden, gerade zumindest im Startup-Umfeld, damit man natürlich an einen dritten oder der Gründer, der dann ausgefallen ist, dort einen neuen Gründer einsetzen kann. Naja, aber wenn man sich über diese Fragen, also diese Ausstiegsklauseln oder auch beim Streit, wenn das ist ja auch oft so, der eine möchte in die Strategie, in die Richtung laufen mit der Strategie, der andere in die und dann knallen die zusammen. Und wenn man dort keine Ausstiegsklauseln deklariert hat und dann auch keine Wettbewerbsklauseln, dann hat man schon ein Problem. Das ist dann ein Fehler. Und dort, von daher würde ich empfehlen, gerade für Teamgründung, bitte macht euch Gedanken über eine individuelle Satzung mit den entsprechenden Bestimmungen, die Sinn machen bei einer Teamgründung. Und als Solo-Selbstständiger reicht ein Musterprotokoll. Ich glaube auch, damit mir nichts zu bestimmen. Also von daher, das ist auf jeden Fall so der zweite Fehler in im Prozess.
Ja, also nicht vorne unbedingt bei den Kosten sparen, nur weil die Gründung dann ein Tick günstiger ist. Die nicht getroffenen Regeln sind später viel teurer. Das können wir da, glaube ich, festhalten.
Viel teurer und vor allem schlaflose Nächte. Ja, weil wenn ich weiß, ich meine, es kommt ja irgendwann mal zu Diskussionen und zu Streit und was auch immer, oder ist ja auch konstruktiv, kann ja sowas sein und es kann ja auch befruchten sein, aber manchmal auch nicht, ja. Und dann hat man schon schlechte Nächte, wenn man sagt, okay, was ist das Szenario, wenn wir uns hier austauschen? Was ist, wenn man sich jetzt nicht hier einigt, ne? Und ich kann doch jetzt da ruhig schlafen. Wenn ich jetzt ganz genau weiß, wenn einer geht, dann findet das und das statt und das ist rechtlich geregelt, da hat man doch ein ganz klares Ausstiegsszenario. Mhm. Also von daher nur zu empfehlen, und ich sage auch mal, wenn man drei Gründer sind, ne, so eine individuelle Satzung kostet natürlich noch ein bisschen mehr Anwaltsberatung, aber das sind ja die Kosten auch wieder durch drei. Ne? Also es ist halt ja nicht wieder nur einer, die können sich ja jetzt zu dritt teilen, dann legt ja jeder 250 Euro in den Topf und habt dann eine professionelle Satzung. Naja, das ist auch ein großer Fehler, und wenn ich den Punkt dann habe, das heißt, ich habe jetzt mal eine IHK-Namensprüfung, lassen wir jetzt mal die Marke weg, weil das nicht zum klassischen Gründungsprozess gehört, ich habe meine IHK-Namensprüfung erledigt, habe jetzt mich für eine Satzung entschieden, und habe dann den Notartermin. So. Und ab Notartermin bin ich ja quasi in so einer Vollgründungsphase, und dann habe ich ja immer die beiden Buchstaben I.G. Das heißt in Gründung. Mhm. Und dort ist auch ein Fehler, der wird nicht so häufig gemacht, zumindest bei unseren Kunden nicht, weil wir da extrem vorwarnen, ja, und denen mehrere E-Mails schicken und das nicht erlaubt ist. Aber für jede Verträge, für jeden kaufmännischen Vertrag, den ich vor Eintrag im Handelsregister unterschreibe, hafte ich halt persönlich, dauerhaft. Ja? Also von daher keine Verträge unterschreiben vor dem Eintrag im Handelsregister. So lange bitte warten.
Also solange ich diesen Status in Gründung habe, den ich im Übrigen auch nach außen hin, wenn ich dann jetzt schon eine Website oder irgendwie sowas habe, auch unbedingt führen muss, weil wenn ich das wiederum nicht tue, dann habe ich schon wieder ein Abmahnrisiko.
Genau.
Auf jeden Fall, solange ich diesen Status habe, hafte ich persönlich. Insofern sollte ich mir überlegen, welche Verträge ich abschließe. Und du hast es gesagt, am einfachsten ist einfach keinen Vertrag abzuschließen, einfach noch ein bisschen zu warten.
Ja.
Und wenn es unbedingt sein muss, dann sollte ich mir zumindest bewusst sein, was ich da in dem Moment tue.
Genau.
Dann ist es ja auch okay. Viele haben aber vielleicht, ich habe doch eine UG, ist ja super. Aber solange sie halt noch in Gründung ist, haften die Gesellschafter persönlich.
Genau. Was in dem Kontext auch immer falsch gemacht wird, ist, dass man das Stammkapital muss man ja entscheiden bei der Erstellung der Satzung. Mhm. Ne, da entscheide ich ja, wer ist Geschäftsführer, wer ist Gesellschafter, was sind die Klauseln im Team und wie viel Stammkapital zahle ich da ein. Und gerade bei der UG-Gründung, da nehmen oft die Leute diese 1-Euro-GmbH zu wörtlich oder 1-Euro-GmbH zu wörtlich und wollen da wirklich mit 1-Euro Stammkapital gründen. Keine Ahnung, warum die das dann machen. Wir sagen auch nein, machen sie es nicht, und manche wollen es dann trotzdem machen, weil ich habe dann natürlich direkt hier meine Rechnung vom Gewerbeamt, vom Notar. Die sind ja dann mehrere hundert Euro, und da macht es ja gar keinen Sinn, jetzt mit 1 Euro zu gründen. Also von daher empfehlen wir den Kunden halt immer bestenfalls 1.000 Euro. Dann kann ich auch die ersten Rechnungen bezahlen und dann ist es auch sauber. Und also von daher nicht mit 1 Euro gründen. Sieht auch immer ein bisschen komisch aus. Das sieht man ja auch in den ganzen Bonitätsscoring-Verfahren, ob jetzt Kreditreform etc. Das wird ja an manchen Stellen schon dupliziert und auch sogar in der Satzung, die man auch wieder irgendwann mal veröffentlicht. Also hat irgendwie schon ein komisches Erscheinungsbild, ne? Also von daher nicht zu wörtlich nehmen. Ja.
Also insofern auch da auf die ausreichende Kapitalausstattung achten, sonst habe ich halt diesen, vielleicht ist manchmal nur ein technischer Zustand, dass ich quasi insolvent bin, aber im Endeffekt, also faktisch bin ich das halt, wenn meine Rechnung Wert des Eigenkapitals oder der Kapital
genau.
Stammkapitals überschreiten. Und dann muss ich mir ja irgendwie Gedanken machen, wie Geld in meine UG kommt. Ich kann nicht einfach privat was überweisen, ne? Das ist nicht.
Nein, in den meisten ist es so, klar, dann braucht man so eine Fortführungsprognose, deswegen ist man ja dann so eine technische Insolvenz mit einer Fortführungsprognose, hat man ja, ne, in der Regel, ich habe ja irgendwie einen Businessplan und will starten und da steht ja dann irgendwie, ich mache jetzt ab dem Monat 2 Umsatz und ja, von daher alles wird gut und bin habe da keine Zahlungsschwierigkeiten. Ja, die meisten ist dann schon auch so in der Praxis, die machen einen Darlehensvertrag mit ihrer Firma und bringen dann Darlehen ein. Ne?
Ja.
Aber das musste man ja auch nicht immer sagen, ich mal super optimieren, ne? Weil die sagen immer, ich kann dir das Darlehen auch wieder steuerfrei rausziehen, wenn da mal Geld drin ist. Aber ich bin immer so gegen Superoptimierung, ne? auf Mikro-Level, ne? Ob jetzt irgendwie 1.000 Euro Stammkapital, ich will hier Unternehmer sein, soll ja was Großes werden. Schon nicht so schön, irgendwie ist es dann immer komisch, genau.
Der Punkt ist gemacht, das waren 4 Fehler, glaube ich. Kommen wir zum 5. Fehler aus deiner Sicht.
Ja, genau. Also irgendwann muss ich ja zum Notar und dort den zeitlichen Vorlauf nicht zu berücksichtigen. Natürlich wie in der ganzen Gründung, aber auch hier einfach zu sagen, hey, ich rufe jetzt irgendwie mal morgen Notar an, wenn ich selber mache und bekomme Termin. Ja, Pustekuchen. Also von daher auch hier wieder, also es gibt wirklich zu je nach Jahreszeiten, also Richtung Ende des Jahres, immer sehr, sehr schwierig. Da gibt es noch viele Unternehmenstransaktionen, viele Immobilientransaktionen. Da sind Notare alle busy. In manchen Randstädten oder Randregionen in Deutschland ist es auch immer sehr, sehr schwierig. Baden-Württemberg ist schwierig, auch mit den Terminen. Da haben wir schon regelmäßig, dass dann die Gründer von Stuttgart nach Frankfurt fahren mit dem ICE, um dort noch eine schnelle Beurkundung zu machen. Also von daher den Vorlauf nicht einplanen bei der Notarterminvereinbarung. Und ja, noch so ein kleiner Insider-Tipp, vielleicht geht man auch hin und fragt einen Termin an mit einer Beurkundung an der Kapitalgesellschaft, ja, und sagt vielleicht nicht UG, weil wenn da mal ein Slot frei ist, natürlich müssen Notare einem den Termin geben, aber wenn da gerade der sehr rar ist, der Notar, dann hat er nicht immer Lust, für 200 Euro dort seinen Termin zu blocken und sagt dann natürlich, ja, dann kommen sie in 3 Monaten wieder, ne? Also von daher vielleicht die Rechtsform am Anfang nicht nennen, ja, dann geht es auch manchmal ein bisschen schneller. Aber ansonsten einfach hier den zeitlichen Vorlaufplan, also mal einfach 2-3 Wochen vorher die Notare anrufen.
Ja.
Und das Gleiche, weil das Stichwort so passend ist, auch für das Geschäftskonto.
Was hat es damit auf sich?
Ja, also viele denken immer, so ein Geschäftskonto, man kennt es ja so persönlich, kann ich schnell eröffnen von heute auf morgen. Nee, ist nicht so. Also ich gründe hier eine Kapitalgesellschaft, ist eine juristische Person und dort hat einfach die Banken, und das wird natürlich auch immer komplexer, aufgrund den hohen Compliance-Regeln, die dort die Banken haben. Und immer wenn so eine Panama-Affäre ist, dann wird es noch schlimmer und noch mal eine Etage, noch mal schlimmer. Jetzt gab es so ein Wirecard-Thema. Ja, also wird immer schlimmer, was ja auch irgendwie gut ist. Das heißt, der bürokratische Prozess dauert einfach länger. Das heißt, nicht jeder Bankberater hat die Befähigung, ein Geschäftskonto zu eröffnen und der braucht vorher die Unterlagen. Der braucht die kompletten Gesellschafterunterlagen, die Personalausweise von allen Gesellschaftern, wenn man eine Beteiligungsfirma hat, mit noch dort als Investor oder selber, da muss man bis zur wirtschaftlich berechtigten Person dort den Nachweis den Banken vorzeigen mit Personalausweisen und dann machen die erstmal eine Vorprüfung, das dauert auch 2-3 Tage, dann gibt es irgendwie 3-4 Tage später den Geschäftskontotermin vor Ort und dann ist irgendwie 2-3 Tage später irgendwie das Konto eröffnet. Also von daher, das kann natürlich wie immer bei einer Bank schneller gehen, bei einer anderen Bank langsamer gehen. Es gibt auch manche Banken, will ich keinen Namen sagen, die machen aber ja vorab irgendwie, gibt man die Daten ab in der Filiale und dann schicken die das nochmal ins Shared Service Center nach Frankfurt. Ja. So, dann geht es in andere Sachbearbeitung. Ja, ich meine, da dauert es natürlich ewig, bis so ein Geschäftskonto eröffnet ist.
Zum Hintergrund, wozu brauche ich das Geschäftskonto eigentlich?
Ja, genau. Also es ist einfach so, dass ich, wenn ich die Notartermin ja endlich dann habe und mit Vorlauf geplant habe, unterschreibe ich ja die Gründungsdokumente, das heißt die Satzung, die Gründungsurkunde und dann gibt es noch die Handelsregisteranmeldung. Ja? Und der Handelsregisteranmeldung versichert der Geschäftsführer, die unterschreibt mir der Geschäftsführer, hiermit versichere ich, zum Beispiel jetzt Christian Manthey, dass der Gesellschaft das Stammkapital zur freien Verfügung steht und in bar eingezahlt ist. So. Und in dem Augenblick, ich unterschreibe das, aber ist es ja gar nicht eingezahlt, technisch. Mhm. So. Also, ich unterschreibe das, dann legt der Notar die Dokumente quasi auf Eis, der pausiert den Prozess und wartet dann, bis du die das Konto öffnest. Und du bekommst dann vom Notar die Gründungsdokumente. Hier jetzt nochmal ein heißer Tipp. Bitte den Notar fragen, ob ihr nicht nur eine Stunde warten könnt oder ihr trinkt noch einen Cappuccino vielleicht in der Stadt, dass ihr die Gründungsdokumente direkt mitnehmen könnt, weil die braucht ihr für die Kontoöffnung. Das spart ihr auch wieder Zeit. Ja? Und dann mit diesen Gründungsdokumenten geht ihr dann zur Bank und öffnet dann das Konto, um dann das Stammkapital einzuzahlen. Und wenn das Stammkapital eingezahlt ist, muss ich dem Notar diesen Nachweis, diese Einzahlung oder dann am besten den Kontostand, den Kontoausdruck den Notar schicken. Und dann sieht er, das, was der Manta hier jetzt vor 2 Tagen unterschrieben hat, hat jetzt auch stattgefunden. Und dann schickt erst der Notar die Unterlagen zum Handelsregister. Und erst, bis dahin, bis zu diesem Prozess, kann man den Prozess durch Schnelligkeit, auch wir durch Service, durch dass der Gründer einfach das auf eine Priorität setzt, die Gründung, beeinflussen. Ich kann beeinflussen, ich mache schnell eine IHK-Namensprüfung, ich kläre schnell die Satzung mit meinen Partnern, ich kann beeinflussen, ich im Vorlauf mache ich den Notartermin und kann auch beeinflussen, dass mein Bankberater vorbereitet ist. Ja, und ich ihm einfach sage, hey, ich mache jetzt irgendwie in der dritten Kalenderwoche eine Gründung, was brauchst du für Unterlagen? Und ihm die einfach alles schon mal schicke. Es hilft auch manchmal schon mal Personalausweise zu schicken. Es kann immer mal sein, dass auch ein Gesellschafter vielleicht nicht so eine gute Bonität hat. Dann wird das direkt abgelehnt. Und von daher hilft es auch manchmal schon mal, eine Vorprüfung zu machen. Auch mit den Entwürfen der Gründungsdokumente. Das machen wir auch, ja, für unsere Kunden. Weil es ist ja schlimm, sie geben alles ab, man wartet dort und dann kommt als Ergebnis, nee, wir können für sie kein Konto öffnen. Ne? Also gibt es halt regelmäßig. Das ist dann auch mehr so verschiedene Nationalitäten, verschiedene Gesellschafterkonstruktionen. Wir haben ja auch viele mit Beteiligungsgesellschaften aus verschiedensten Ländern. Da sagen aber die Banken, ist mir jetzt hier alles irgendwie zu komplex und mache ich jetzt nicht. Ja, so nicht für 10 € im Monat.
Ja. Vielleicht da auch der Hinweis, mir vorher überhaupt erstmal Gedanken zu machen, welche Bank es halt sein soll. Ne? Also wir machen ja bei fürgründer.de auch einen großen Geschäftskontovergleich regelmäßig und haben da mittlerweile halt über 20 Anbieter. Und
Genau.
Von daher sollte ich vorher zumindest mal überlegen, wer kann denn für mich eigentlich in Frage kommen, ne? Was brauche ich eigentlich von dieser Bank und kann dann so ein bisschen vielleicht schon in die Prüfung gehen, bei welcher Bank klappt es dann im Endeffekt. Also habe vielleicht auch 2, 3 Favoriten, um dann möglichst schnell zum Konto zu kommen, weil so wie du den Prozess beschrieben hast, ich warte ja dann. So, und das ist tatsächlich unnötiges Warten eigentlich. Ne?
Genau, und manche wissen es ja gar nicht. Und das ist ja so, manche können auch unsere Dienstleistungen den Wert nicht einschätzen, weil alles, was die in diesem Gründungsprozess machen, zum ersten Mal im Leben machen. Die machen ja zum ersten Mal im Leben Notartermin, zum ersten Mal im Leben Namensprüfung, zum ersten Mal im Leben ein Geschäftskonto öffnen. Und die sind sich dieser Komplexität ja teilweise gar nicht bewusst. Ja? Und viele fallen da einfach so rein. Also bei uns rufen auch viele an, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Deswegen, ich meine, ihr habt ja auch tausende von Downloads zu diesem Bankkonto-Finder. Ich finde den auch echt super, was ihr da macht. Also finde ich total irre. Die rufen einfach an und sagen, hey, ich habe hier Probleme mit Geschäftskonto, könnt ihr uns helfen? Und wir bieten deswegen auch so Gründung im Bundle an mit dem Bankpartner. Da haben wir immer jedes Jahr mal einen neuen Bankpartner. Aktuell haben wir das mit Finum. Und man muss halt schon sagen, ohne jetzt irgendwie großartig irgendwelche Namen zu nennen, aber wir tendieren mittlerweile schon zur Online-Bank, weil wir sagen, Filialbank ist gut und auch wichtig, aber jetzt für einen schnellen, reibungslosen Gründungsprozess, und das ist ja hier der Aufhänger jetzt in der Folge, Online-Bank nutzen, du kannst deine Gründungsdokumente hochladen, deinen Ausweis und das innerhalb von 48 Stunden eröffnet. Und das ist auch dann, du hast auch den Login zu deinem Konto. Also es gibt auch wirklich, Entschuldigung, dass ich jetzt ausführe, aber da beißt sich dann die Katze im Schwanz, oder wie heißt das so schön? Ich eröffne ein Konto, hab die IBAN, überweist das Geld, jetzt ist es so, der Überweisungsbeleg, viele nehmen den an, aber eigentlich so gesehen, eine Überweisung kann ja auch nicht immer durchgehen, muss man so sagen. Ne? Also eigentlich brauche ich den Kontoauszug. Aber jetzt habe ich ja die Login-Daten nicht von dem Konto. Das heißt, wenn eine klassische Filialbank schickt mir ja erstmal den PIN zu, dann mit dem TAN zu, und da habe ich schon die verrücktesten Sachen erlebt. Ja? Ich komme ja dann gar nicht an den Kontoauszug ran. Ja? Also von daher haben wir es eigentlich immer so mit Filialbanken, als wir diesen Service noch sehr oft gemacht haben, werden den Banken immer die Daten vorher geschickt. Ja, und das wäre auch der Tipp, Daten vorher schicken, vormittags den Termin machen. Und dann, bei einer UG geht das noch, bei einer GmbH wird das schwieriger, dem Berater fragen, hey, ist Ihre Kasse eröffnet? Ich möchte das Stammkapital direkt vor Ort. einzahlen. Und habe dann natürlich auch einen Einzahlungsbeleg unterschrieben von einem Bankberater. Und das ist natürlich die der Idealweg, der Königsweg. Mhm. Ja, ich gehe mit diesen beurkundeten Unterlagen, sage dem Notar, ich trinke Cappuccino, nehme mir diese physischen Papierdokumente und gehe dann rüber zur Filialbank. Und so haben wir das immer optimiert für unsere Kunden. Die gehen wirklich über die Straße rüber, weil dann die Notare gegenüber von einer Bank sitzen, habe dort den Termin, zeigt dem Bankberater die Dokumente, der sagt toll, und gehe dann zur Kasse, zahl das ein und bring dann den Einzahlungsbeleg zurück zum Notar. Also das ist dann der Königsweg. Das haben wir für viele hunderte von Kunden so optimiert. Aber wie man schon hört, ist das eine Koordination. Ja. Und das fällt natürlich weg mit den Online-Banken. Also von daher sagen wir, Online-Bank machen und danach Filialbank. Wenn du eingetragen bist im Handelsregister, dann ist alles wieder einfacher. Danach kannst du es immer noch machen. Ja? Also der Trend geht eh zum Zweitkonto, ne? Sagen wir immer.
Auf jeden Fall. Schon allein, um mögliche Strafzinsen zu vermeiden. Und wobei das Thema Einzahlung, gut, du hast gesagt, bei der UG geht's, bei der GmbH würde ich dann immer schauen, also je nachdem, wie viel jeder einzahlt, aber Geldwäschegesetz, also du kannst ja dann auch, wenn du mit einem entsprechend großen Geldbetrag kommst, um deine 15.000 Euro vielleicht Stammkapital einzuzahlen.
Genau.
Dann brauchst du erst mal wieder einen Nachweis, ne?
Genau, gehört jetzt hier nicht. Genau. Ich meine, das gilt ja jetzt für jeden Bürger hier in Deutschland. Wann kam das Gesetz raus? Ich glaube mal vor 8 Wochen oder 12 Wochen, dass man alle Einzahlungen über 10.000 nachweisen muss, wo das Geld herkommt. Also hatte ich jetzt noch nicht gemacht die letzten Wochen. Ja, hatte noch nicht den Fall. Keine Ahnung, wie so ein Nachweis aussieht. Von wegen, ja, aus meinem Kopfkissen, ja.
Also mögliche neue Stolperfalle.
Also von daher keine Ahnung, wie das so aussehen muss, so eine Bescheinigung.
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Notarsitzung. Wir kennen ja seit Corona, machen wir alles online und so weiter. Wichtig zu wissen, beim Notar geht das noch nicht, ne?
Genau, geht noch nicht.
Also auch für dieses Thema Terminfindung, ne, wenn ich gerade mit Gründern aus vielleicht unterschiedlichen Städten oder auch Ländern bin. Es geht ja nicht nur darum, wann hat der Notar Zeit, sondern wann finden wir uns auch alle zusammen, weil ich muss dahin.
Genau.
Persönlich.
Also von daher ist es so, die Gesellschafter können sich vertreten lassen, der Geschäftsführer muss aber wirklich vor Ort hin.
Ja.
Und auch bei der Bank, da müssen eigentlich die Gesellschafter auch unterschreiben. Aber kann ich auch eine Vertretungsvollmacht haben. Aber der Geschäftsführer ist ja immer derjenige, der für das Geschäft haftet, operativ. Ja, und der muss natürlich unterschreiben. Das geht noch nicht online. Ab 1.8. geht es online. Das heißt, hier langsam nach Jahrzehnten hat sich das Gesetz jetzt geändert, aber auch wieder hier Druck von der EU, weil die EU gesagt hat, in allen europäischen Ländern müssten die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass man eine GmbH online gründen kann. Also auch hier ist er wieder breit gefasst. In dem Fall ist ja der Gründungsprozess, wie wir hören, viel länger und komplexer. Wahrscheinlich auch hängt es von Land zu Land unterschiedlich ab. Aber nur mit dem Notar ist das natürlich nicht geschehen. Aber der wird ab 1.8. kann man auch eine Online-Beurkundung durchführen. Genau, also von daher, das hilft dann zumindest.
Ich bin gespannt, bei wie vielen Notaren das tatsächlich funktioniert. Weil es ist ja ein Software-Thema, ne? Also über Zoom wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, definitiv. Sind wir mal gespannt. Ist ein Software-Thema? Nee, das macht die Notarkammer, da finden die ersten Schulungen statt. So gesehen quasi wird das aber vielleicht gar nicht so der große Wurf sein, weil die beschränken das leider sehr. Ja. Das heißt, ich kann den Notar, ich bin beschränkt, den auszuwählen. Ich entweder nur am Wohnsitz, ja, des vertretungsberechtigten Vertreters oder am Sitz der Gesellschaft. Also wenn ich jetzt, also von daher jetzt in Berlin macht das vielleicht irgendwie Sinn, und nicht quer durch die Stadt zu gehen. Wenn ich mir jetzt hier Wiesbaden anschaue, ich habe jetzt hier meinen persönlichen Wohnsitz und auch den Firmensitz, ja, dann gehe ich jetzt hier einmal schräg über den Marktplatz 10 Minuten und gehe zum Notar und fertig. Ne? Dann hast du der Vorteil dieser Online-Gründung ist dann gar nicht mehr so hoch gegeben. Das gilt dann, ich brauche dann wieder den Personal, diesen EU-Ausweis dort, diesen digitalen. Naja, schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall erster Schritt in die Richtung. Man muss schon sagen, dass dieser Fintech-Trend die letzten, ja, ist es schon ein Jahrzehnt fast, aber auf jeden Fall die letzten paar Jahre den Gründungsprozess auf jeden Fall beschleunigt haben. Ja, also genau.
Nehmen wir mit, gerade für Notarterminen, gerade für Eröffnung des Geschäftskontos, wirklich gut planen, weil da kann einfach viel Zeit verstreichen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Christian, nächster Fehler, der dann passieren kann.
Nächster Fehler, genau. Ich habe das Konto eröffnet und schicke aber den Beleg nicht an den Notar. Ja? Also es gibt manche Sachen, das ist auch wieder ein bisschen das Arschtreten. Wir wundern uns manchmal. Da machen die alles, aber schicken den Beleg nicht zum Notar. Also Einzahlungsbeleg an den Notar schicken. Punkt.
Okay, ja? wichtiger Tipp. Nächster Fehler.
Nächster Fehler ist, dann war ich jetzt im Notar und es ist so, der Notar schickt dann, wenn er den Einzahlungsbeleg hat, die Gründungsunterlagen zum Handelsregister und das Handelsregister prüft dann alles. Aha, Stammkapital eingezahlt, aha, IHK-Namensprüfung gemacht, okay, der Name finde ich auch in Ordnung, passt alles, okay, ich trage die ein, aber vorher würde ich meine Registergebühr haben, das heißt, die liegt in der Regel bei 150 Euro und das Handelsregister schickt mir dann als Gründer eine Rechnung an meine Firmenanschrift. So, und ich habe ja eine Firmenanschrift ausgewählt in der Satzung und ja, der erste unternehmerische Fehler ist einfach hier, keine vernünftige Setup zu haben. In dem Fall vergessen dann viele Gründer, ein Firmenschild anzubringen am Briefkasten. Die Post kommt vom Gericht nicht an. Die wundern sich, warum ich nicht eingetragen werde, bis wir irgendwann dann nachhaken beim Amtsgericht. Ich meine, wir sagen den Gründern natürlich auch 10-mal, bitte Firmenschild anbringen. Und auch nach einem Notartermin kriegen die eine wichtige E-Mail, Firmenschild anbringen. Aber manche machen es dann doch nicht oder schaffen es nicht oder was auch immer dann da im Kopf vorgeht. Ja, und wundern sich, dass die Rechnung nicht ankommt. Die geht dann zurück. So, und dann ist es erstmal natürlich dort eine Pause, weil dann wundert sich das Amtsgericht auch, okay, was mache ich jetzt? Dann wird das Amtsgericht irgendwann den Notar Bescheid geben und sagt, ja, konnten den Gründer nicht erreichen unter der Geschäftsadresse. Und dann versucht der Notar irgendwie wahrscheinlich auf Basis der Daten, die er hat, also er hat ja zumindest eine E-Mail-Adresse und die Rufnummer, hat ja das Amtsgericht nicht, also das Amtsgericht wird ja den Gründer nicht kontaktieren, ne? Weil da ist ja die Hoheit quasi Notar. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? Also das Amtsgericht hat es ja auch da nicht eilig. Ne? Wenn der Gründer kein Firmenschild drin hat, dann hängt das da erstmal, dann geht es irgendwann mal zum Notar. Ja. Der Notar hat natürlich auch nicht eilig bei den Leuten, die so ein bisschen chaotisch sind. Ne? Das heißt, das kann dann immer direkt hier 3-4 Wochen das ganze Thema verzögern. Ne?
Kleiner, aber wichtiger Punkt. Ja.
Firmenschild, Briefkasten.
Was passiert dann noch?
Ja, und in dem Sinne auch, ja, in dem Sinne noch ganz kurz, auch seinen Vermieter fragen, ob ich kann ja meine Wohnung nutzen als Firmensitz. Bitte im Mietvertrag reinschauen, ob ich das darf und wenn ich kurz den Vermieter fragen. Weil wenn ich dann einen Firmenschild anbringe, der sieht das, Nachbarn beschweren sich, was soll das hier? Und dann sagt er, geht nicht. Ja, dann kann ich auch wieder zum Notar Adressänderung machen, Firmensitz ändern. Also auch wieder komplett, nicht ganz auf los zurück, aber ja, bin immer noch nicht geschäftsfähig, ja.
Kann aber, ne, wenn der Vermieter, und dazu hat er ja durchaus das Recht zu sagen, okay, nee, da die Gesellschaft passt ja auch nicht, ne, Publikumsverkehr und so weiter und so fort, oder wäre tendenziell möglich, macht das wieder ab. Und in der Zeit kommt die Post vom Handelsregister. Ne? Also insofern tatsächlich wahrscheinlich schon am Anfang darüber nachdenken, wo hat ja die Gesellschaft längerfristig auch ihren Sitz. Ne? Weil auch wenn alles reibungslos durchläuft, falls ich dann eben den Firmensitz ändern möchte, dann muss ich ja trotzdem immer wieder zum Notar und der meldet das dann entsprechend um.
Ja, genau.
Auch da einfach schon mal an übermorgen denken.
Genau. Und dann ist man irgendwann eingetragen und dann kriegen unsere Gründer auch eine SMS und sagen, herzlichen Glückwunsch, Party. Ne? Hat man die erste Motivation, ich bin eingetragen, kann das irgendwie meiner Familie zeigen. Hier, schaut mal, ich bin jetzt hier öffentlich Geschäftsführer und das seht ihr, ne? Und dann kommen natürlich auch, die Adressdaten sind öffentlich und dann kommt, die Vertriebsmaschinerie Deutschland wird dann angeschmissen und man bekommt sehr viel Werbung. Spätestens dann weiß ich, dass ich im Handelsregister drin bin, weil mein Briefkasten füllt sich sofort, ja. Da gibt es dann natürlich dann die Büro-Office-Kataloge, manchmal auch positive Post, wie so ein Metro-Gutschein von 50 Euro mit einer Karte, wo man schon immer hingehen wollte, wo man nicht rein durfte, ne. Mit so einer Gewerbeanmeldung. Und da gibt es aber auch die Abzockerbriefe. Da Das heißt, es gibt einfach Fake-Rechnung, Fake-Handelsregisterrechnung von 3, 4, 5, 6, 7, 800 Euro. Die tun so, als wären sie das Handelsregister. Das ist auch sehr clever gemacht. Hm. Das ist ein Bundesadler mit drauf, eine halbe deutsche Flagge drauf. Die heißen sogar, haben wir jetzt auch hier, wir sammeln ja hier die Briefe, Handelsregister GmbH. Und es ist einfach so, die Leute haben dann irgendwie Angst oder irgendwie vor Behördenpost und überweisen das dann einfach. So. Und wenn man aber diesen Brief genau liest, ist es einfach so, da bietet zum Beispiel das GWZ Zentralregister.info, schreibt, sie sind jetzt eingetragen, wir übernehmen die rechtlichen Daten von ihnen in das Zentralregister.info Deutschland, was wichtig ist für bla 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 und bla bla, und für diesen Service nutzen wir hier diese Gebühren mit diesem Lastschriftempfänger. Relativ nüchtern, so, aber es ist eine Offerte. Es ist eine Offerte für einen Eintrag auf einer Webseite, die total irrelevant ist, für eine Art Branchenverzeichnis. So, und ich weiß ja als Gründer, also allein hier lohnt sich ja dann schon auch zum Beispiel unser Service oder einfach einen Experten hinzuzunehmen, weil ich glaube, in Deutschland der Schaden sieht, ich glaube, es waren sogar mal, ich habe einen IHK-Beitrag gelesen, sind 70 Millionen Euro oder sowas im Jahr. Also das hält sich jetzt seit Jahrzehnten, diese Masche. Also da werden sehr viele Millionen Euro überwiesen. Und alleine, wenn man da die 500 oder 600 Euro fälschlicherweise überweist, hat sich ja schon gelohnt, dort einen Experten hinzuzunehmen. Also von daher, liebe Gründer, die zuhören, Gründerinnen, nicht überweisen, denn ihr wisst ja, ihr habt ja schon die Gebühr überwiesen.
Ja.
Ihr habt die ja schon überwiesen, die 150 Euro. Die kommt ja vorher. Alles, was danach kommt, kann nur Fake-Rechnung sein.
Ist wirklich viel, viel Betrug, ja. Wir haben auch eine Seite auch für Gründer.de mit einer ganzen Reihe an Beispielen für diesen Kram. Auch wenn es echt aussieht und irgendwie immer total wichtig klingt, einfach ignorieren und wegwerfen.
Genau. Also das ist dann so der leider auch ein Fehler jetzt, der dann auch natürlich ins Portemonnaie geht. Und also von daher, wenn man jetzt, das war jetzt quasi noch ein Einschub, und aber nach dem Notartermin, nach dem Handelsregistereintrag, denken immer viele Gründer, der Prozess ist jetzt zu Ende, freuen sich und vergessen dann die anderen wichtigsten Schritte. Und ich muss aber auf jeden Fall auch mein Gewerbe anmelden. Also ich brauche einmal das Handelsregister, ja, muss ich mich eintragen lassen, und ich brauche dann lokal, muss ich mein noch Gewerbe anmelden. Das ist total einfach. Das geht auch online mittlerweile. Da muss ich einfach nur die Daten eintragen, Firma, Wohnsitz des Geschäftsführers, Geschäftsgegenstand. Also es ist wirklich ein ganz einfaches Formular, aber ich muss es machen. Ich muss mein Gewerbe anmelden. Mhm. Weil das ist auch wichtig für die Beantragung der Steuernummer. Also von daher Gewerbe anmelden, René.
Die wir ja schon am Anfang hatten, weil ich möchte ja irgendwann Rechnung schreiben. Ne?
Genau. Und da hat auch jedes Finanzamt ein bisschen seinen eigenen Prozess. Aber manche wünschen schon die Gewerbeanmeldung, ja, als Nachweis. Und wenn man die nicht hat, dann zumindest mal den Zahlungsbeleg für die 25 Euro mitschicken. Weil es gibt Gewerbeämter, die brauchen 3-4 Monate. Frag mich nicht warum, aber ich glaube, die Hanseaten da oben, die schöne Großstadt, die braucht aktuell sehr lange. Naja, aber ist schon echt irre. Naja, auf jeden Fall, der Prozess ist einfach. Ja?
Also, Gewerbeamtsanmeldung nicht vergessen und dann weiter zum Finanzamt. Und dort?
Genau, und das ist eigentlich auch so, das ist mit das Wichtigste. Ne? Und jetzt kommt der steuerliche Erfassungsbogen, der Finanzamt-Fragebogen. Das ist, der größte Fehler ist auch hier, den Vorlauf nicht zu berücksichtigen, beziehungsweise den gar nicht auszufüllen. Und wenn ich den ausfülle, und da komme ich gleich dazu, nicht die entsprechenden Sachen mitschicke, bekomme ich Rückfragen vom Finanzamt, die beantworte ich nicht und alles verzögert sich. Und daraus werden dann schnell aus der Steuernummer aus 4 Wochen 8 Wochen. Und es ist einfach so, den Fehler, also ich muss über elster.de hier den steuerlichen Erfassungsbogen für Kapitalgesellschaften ausfüllen. Und dort, das ist einfach einer für mich der größten Bürokratiemonster in Deutschland, die ich bisher kennenlernen durfte, als Bürger dieses tollen Lands. Weil das hat nämlich, und das wird von Jahr zu Jahr komplexer. Und ich frage mich eigentlich immer, was machen die denn mit diesen Daten? Ja? Was wollen die denn alle von mir wissen als Gründer, was ich selber noch gar nicht weiß? Ja? Es sind auf jeden Fall 620 Inputfelder. Mhm. Und leider wird der steuerliche Erfassungsbogen für die Firmengründung genauso genutzt wie ja Organschaften oder Konzernverschmelzung oder was wir auch im ersten Podcast hatten, Sachgründung. Ne, wenn ich jetzt meine GbR oder Einzelunternehmen dort einbringe. Also wirklich, ich verstehe es gar nicht, warum das nicht wenigstens mal irgendwie in drei Teile gepackt wird. Ne? Weil es gibt ja verschiedene Gründe, warum ich eine Kapitalgesellschaft gründe. Ne? Von so einem Konzern oder über, naja, würde ich mich jetzt nur wiederholen. Und auf jeden Fall gibt es da jetzt immer, um die wichtigsten Felder auszufüllen, das, je nachdem, wie komplex sie, also wenn ich jetzt im E-Commerce als Online-Shop bin, würde ich auf jeden Fall einen Steuerberater nehmen, auf jeden Fall, weil das ganze One-Stop-Shop-Verfahren, Umsatzsteuerverfahren ist super komplex, wo ich meine Produkte hinliefere, also ohne, wenn ich kein E-Commerce bin, schaffe ich es auch alleine, zumindest haben wir eine sehr gute Anleitung und füllen auch den Bogen für unsere Kunden vorab aus. Aber auf jeden Fall gibt es dort das Feld 182 und dort muss ich wählen zwischen der Soll- und Ist-Versteuerung. Ja? Und die Ist-Versteuerung kann ich beantragen für bis zu einem Umsatz von 600.000 Euro. Und was heißt das? Wo ist der Unterschied? Ich muss ja jetzt ganz einfach gesagt Umsatzsteuer abführen, jeden Monat, immer zum 10. des Monats. Und ich schreibe jetzt eine Rechnung, ich schreibe jetzt Rechnung für 10.000 Euro im Januar, muss dann zum 10. Februar, ja, bei 10.000 Euro Umsatz habe ich ja dann 19% Mehrwertsteuer für ein, also zumindest in meine Rechnung gestellt. Also das wären ja dann Pi mal, also sind ja dann nach Adam Riese 1.900 Euro. So, und diese 1.900 Euro muss ich ja dann an das Finanzamt abführen, wenn ich jetzt keine Kosten dagegen setzen kann. So, vereinfacht gesagt. So, jetzt im Februar mache ich wieder 10.000 Euro Umsatz und führe die am 10. März ab. So. Und ich muss sie auch abführen, auch wenn meine Kunden das Geld noch nicht bezahlt haben. Das heißt, ich gehe wie eine Bank in Vorleistung für diese Mehrwertsteuer und muss das Geld an die Banken zahlen. Und ich meine, man kämpft ja um jeden Euro in der Gründungsphase. Und dann muss ich es einfach mal auf die Zunge zergehen lassen. Ich zahle einfach die Mehrwertsteuer an das Finanzamt, wo ich noch gar nicht habe. Und dafür gibt es halt fairerweise die Ist-Versteuerung. Und die besagt halt, ich muss erst die Umsatzsteuer abführen, wenn ich die auch vereinnahmt habe auf meinem Konto. Also nicht nur, wenn ich die in Rechnung gestellt habe, sondern auch, wenn ich das Geld auf dem Konto habe. So. Und 600.000 Euro klingt vielleicht jetzt eine große, hohe Grenze. Aber ich meine, wenn man mal 100.000 Euro offene Forderung hat, dann sind das mal schnell 19%. Das sind 19.000 Euro netto Cash, die man in Vorleistung gibt. Und jetzt kann sich ja jeder selber ausrechnen in seinem Geschäftsmodell, wie viel Cash, also netto Cash ich benötige, also wie viel Umsatz benötige ich, um netto Cash 19.000 Euro übrig zu haben. Ne? Weil in der Regel, wenn ich so viel Umsatz mache, habe ich auch irgendwie Personalkosten, Werbekosten etc. Ja? Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, Feld 182 ankreuzen, denn dort wird die Ist-Versteuerung beantragt. Das muss man proaktiv machen. Der zweite Fehler ist, wenn ich als Kleinunternehmer auftreten möchte, ob ich jetzt ein Nebengewerbe durchführe oder als Einzelunternehmer sage, okay, ich erwarte nicht viel Umsatz, ich habe die Wahl als Kleinunternehmer, keine Umsatzsteuer abzuführen. Das heißt, ich nehme nicht teil an diesem Umsatzsteuerkreislauf. Das hat den Vorteil, ich muss dem Endkunden, zumindest gerade mal so, das machen manche Shopbetreiber, ich muss dem Endkunden keine 19% Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Also ist eigentlich für den Endkunden ja günstiger, das Produkt. Im Unternehmensbereich ist ja die 19% Mehrwertsteuer wie so ein durchlaufender Posten. Aber jetzt gerade, wenn ich B2C-Bereich tätig bin, hat es den Vorteil, ich muss die 19% nicht abführen. Auf der anderen Seite muss ich auch gucken, wenn ich jetzt Sachen einkaufe und ich habe viele Dienstleister, Lieferanten, die, je nachdem, wo ich einkaufe, in welchem Land, die mir auch 19% in Rechnung stellen, ich das nicht vereinnahme, kann ich das auch nicht mit absetzen oder einfach nicht gegeneinander aufrechnen. Aber was ich hier konkret sagen möchte, ist, manche Unternehmer, es ist so, die verwechseln das Kästchen. Die sagen, okay, ich möchte nach der Kleinunternehmerregelung mein Unternehmen führen, muss nicht die 19% Mehrwertsteuer abführen und muss dann auch immer einen Satz auf die Rechnung schreiben. Ne? Nach § 19 Umsatzsteuergesetz vereinnahme ich nach Kleinunternehmer, muss keine 19% Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Und wenn die das falsche Kreuzchen anklicken, in dem Fall ist es 174, dann kommen die nicht zurück. Die müssen 5 Jahre warten, weil wenn die auswählen, sagen, okay, die machen das Kreuz, wo die sagen, okay, ich muss doch Mehrwertsteuer vereinnahmen, dann geht vielleicht deren Kalkulation nicht auf oder die haben höhere Buchführungspflichten, mehr Buchhaltung etc. Aber die kommen nicht wieder zurück. Die müssen 5 Jahre warten. Ist total unglaublich. Ich hatte mal wirklich eine verzweifelte Amazon-Händlerin, die war da nicht so gut in Deutsch. Wir haben ja auch viele Experts in Berlin, englischsprachig. Der Elsterbogen ist auch nicht auf Englisch. Ja, ich finde es eine Katastrophe und da kommen wir dann nicht mehr raus. Also von daher, ich meine, wir wollen ja keine Steuerberatung machen, die Sensibilisierung, der Punkt 173 und 174 ist die Kleinunternehmerregelung, dort das genau durchlesen, weil die ersten beiden Sätze, die sind fast gleich. Ich muss es auch mehrmals immer durchlesen, ja, also fast gleich. Also von daher vielleicht mal das zum Thema Finanzanfragebogen. Und es ist einfach so, beim Finanzanfragebogen, ich muss es online ausfüllen. Und jetzt gibt es hier einen sogenannten Medienbruch. Ich muss aber per Post noch dem Finanzamt etwas schicken. Also frag nicht, wie dieser Prozess zusammengeht. Dann beim Sachbearbeiter finde ich total komplex, da irgendwie online einen Fragebogen zu bekommen. Dann rechts auf meinen Tisch zu gucken, ah, sind die Postunterlagen da? Nein. Und dann lege ich mir das auf Wiedervorlage. Ja. Also ich frage mich, wie der arme Sachbearbeiter, wie das zusammenbekommt. Aber auf jeden Fall, bitte mindestens den Einzahlungsbeleg mitschicken, den Mietvertrag mitschicken, den Geschäftsführervertrag mitschicken und die Gewerbeanmeldung. Weil das sind so, das ist auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber aus unseren Erfahrungen, aus über 10.000 Firmengründungen, hat sich es so ein bisschen durchgezogen, dass die meisten Finanzämter proaktiv anfragen. Ja? Die wollen noch mehr Daten haben, also muss ich auch sagen, fast alle Daten schicken, kriegen die Gründer gar nicht hinzuschicken, aber wenn man diese vier Daten mitschickt, dann vermeidet man hier Rückfragen vom Finanzamt und dann können die halt diesen Sachverhalt, also ihre Büroakte, ja, dem Unternehmer die Steuernummer zu geben, abschließen. Und die Eröffnungsbilanz muss noch mitgeschickt werden. Ja, es darf zwar nur laut Gesetz digital gemacht werden, aber es gibt gar keine Möglichkeit, das digital zu ermitteln. Ne? Also von daher, ich wiederhole nochmal, Elsterbogen ausfüllen und dann per Post hinschicken, Einzahlung Stammkapital, Geschäftsführervertrag, Mietvertrag und die Eröffnungsbilanz. Hm.
Ja. An posteingang@finanzamt.de.
Und dann wird es auch schneller mit der Steuernummer.
Also, wichtiger Hinweis, nicht nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung online abschicken, sondern auch auf die Anlagen achten. Sonst geht es im Finanzamt nämlich auch nicht weiter und dann dauert es auch nochmal länger, bis wirklich die Steuernummer kommt.
Genau.
Und dann die UG eigentlich tatsächlich den operativen Geschäftsbetrieb aufnehmen kann, ne? Weil, wie gesagt, ich kann dann Rechnung schreiben, beispielsweise. Bisher habe ich zwar Rechnungen bekommen, muss die auch zahlen, aber kann eigentlich keinen eigenen Umsatz machen. Wobei, bei dem Fragebogen kann man eigentlich auch sagen, also
genau.
Ein Steuerberater ist da auch schon sehr, sehr wertvoll und kann einen viel Arbeit abnehmen.
Ja, definitiv. Also wir empfehlen das auch unseren Kunden immer, weil das sind Fragen. Also auch wenn man in der deutschen Sprache sehr gut mächtig ist, also die muss man echt ein paar Mal durchlesen. Ja. Und die sind auch immer so komplexer, dass sie sagen, wie viel Umsatz mache ich? Das war ja immer vorher, und wie viel Gewinn mache ich? Und jetzt fragen die aber auch, wie viel Umsatzsteuer ich vereinnahme. Das heißt, die brechen das immer weiter runter. Das heißt, ich muss jetzt aber selber rechnen, wie viel Umsatzsteuer ich denn vereinnahme. Also diese Fragen, die gehen jetzt so ins Detail teilweise, dass es dann einfach schon unglaublich ist. Es war auch jetzt nicht so, dass es... Es gibt halt immer gefühlt jedes Jahr ein Update und dann muggelt sich da eine Frage rein und wir machen das schon seit 10 Jahren. Also in den letzten 2, 3 Jahren hat die Komplexität da zugenommen. Und von daher auf jeden Fall hier, ich meine, wir bieten halt da auch die Steuerberatung auch wieder an, das für 89 €, dass man einen Steuerberater da durchführt, der eine 3/4-Stunde Steuerberatung und damit wollen wir einfach Gründern auch eine Lösung geben, wo man sagen, okay, du musst jetzt hier nicht eine 250 € zahlen für den Steuerberater. Würde ich aber wirklich beim Berater nicht sparen.
Ja. Gut, dann haben wir, glaube ich, relativ viele Fehler durch.
Sind wir komplett durch, ja, und Deutschland ist ja ein Land der Register. Seit dem 1.8.2021 gibt es ein neues Register, ein Vollregister, das ist das Transparenzregister. Transparenzregister, nicht zu verwechseln mit dem Handelsregister. Ah. Wenn man so mag, kann man das noch zum Gründungsprozess mitnehmen, weil wenn man sich dort nicht einträgt, muss man eine Strafgebühr zahlen und dort muss man sich proaktiv anmelden. Also, liebe Hörer, fragt mich nicht, aber ich muss eigentlich die ganzen gleichen Daten, die es ja schon im Handelsregister gibt, jetzt selber manuell dort im Transparenzregister eintragen, proaktiv. Und da muss man sich ein Login schaffen und dann darf man da auch wieder ein bisschen Geld bezahlen. Und dann hat man auch dort dann seine Daten.
Guter Hinweis, weil das tatsächlich relativ neu ist und ich glaube noch im Gründungsprozess an sich, also wenn du dir jetzt ein Buch wahrscheinlich kaufst, Erscheinungsdatum dieses oder auch im letzten Jahr, da wird das vermutlich im Gründungsprozess noch nicht wirklich drin stehen, dass man da wirklich auch dann...
Definitiv. Ich glaube auch ein paar Themen vom Elster-Fragebogen. Also immer, wenn ich so ein paar YouTube-Videos mir anschaue, weil wir da auch bald aktiv werden wollen, dann sehe ich dann schon, dass da schon auch teilweise ja einfach große Lücken sind in den Videos.
So, also auch das Transparenzregister dann ganz zum Schluss nicht vergessen. Ich meine, wir haben jetzt nicht... Berufsgenossenschaftsanmeldung muss stattfinden, zum Arbeitsamt muss ich, um die Betriebsnummer, aber da kann ich halt nicht so viel oder da sind jetzt die Konsequenzen oder nicht so groß und vor allen Dingen ist es vielleicht auch schon bekannt, Transparenzregister ist halt jetzt wirklich nochmal was komplett Neues und droht eben auch eine Strafe.
Genau und das muss ich wirklich machen. Ich meine, solange ich keine Mitarbeiter einstelle, brauche ich die Betriebsnummer auch nicht und das geht zumindest in 3 Klicks online. Also das ist wirklich das Einfachste überhaupt. Ja, das kriegt man dann auch mal hin.
Berufsgenossenschaft mittlerweile auch. Habe ich neulich auch mal nachgeschaut. Das war früher ja auch so ein Suchen, welche Berufsgenossenschaft für dich zuständig ist. Aber mittlerweile gibt es auch eine zentrale Registrierung für die Berufsgenossenschaft. Also auch da Fortschritt. Anders als vielleicht beim Elster-Fragebogen.
Ja, genau. Also da muss auch noch was passieren, glaube ich, im Elster-Formular. Also wir versuchen auch eine eigene Lösung zu machen. Also eigentlich kann man es jetzt alles runterdampfen mit so 20 Fragen. Ja. Inputfeldern und mal gucken. Ja, da wollen wir auf jeden Fall das auch die ein Stückchen weiter bürokratieloser machen.
Jetzt haben wir quasi geschaut und gesagt, was sind so die Fehler, die dann die Gründung verlängern können? Was ist euer Versprechen jetzt an Gründer, die ihre UG bei euch gründen für diesen Gründungsprozess?
Unser Versprechen ist natürlich, dass es einfach und bürokratielos mit firmen.de geht und natürlich auch schnell und unkompliziert betriebsfähig. Einfach bürokratielos gründen mit firma.de. Die bieten zusätzlich eine persönliche Beratung bis zur erfolgreichen Firmengründung an. Und erfolgreiche Firmengründung ist auch wirklich hier bei uns, wirklich bis zum Transparenzregister sind wir hier euer Berater und setzen das alles für die Gründer mit um. Und das ist, was wir über 10.000 Mal gemacht haben. Und jetzt habt ihr ja gemerkt, man kann viele kleine auf Micro-Level Fehler machen, die dann große Auswirkungen haben. Und es wird einfach immer komplexer. Und von daher, ich finde, ja, das ist so die erste unternehmerische Entscheidung. Wühle ich mich hier überall selber durch und nutze meine Unternehmerzeit und versuche mich da durchzuwursteln? Oder nutze ich lieber die Unternehmerzeit und mache mir Gedanken, was ist so das beste Vertragssetup? Was sind so Ausstiegsklauseln? Wie kann ich meinen Produktlaunch vorbereiten? Und das ist sicherlich an der falschen Stelle zu sparen. Von daher bieten wir das Rundum-Sorglos-Paket zur bürokratielosen Firmengründung an, René.
Hervorragend.
Ja, damit ihr auch rundum-sorglos, unkompliziert durch diese Schritte durchkommt. Und natürlich passieren unsere Gründer diese Fehler hier nicht.
Ja. Na, das klingt doch gut.
Und schneller geht's natürlich. Also 50% Zeitersparnis, das haben wir mit unserem Express-Service. Und das natürlich habe ich ganz vergessen. Wir haben natürlich alles abgestimmt. Das heißt, diese Firmenanfragen, die Geschäftskontoprozesse, das heißt, wir arbeiten natürlich nach 10.000 Mal, haben wir natürlich so abgestimmte Prozesse bei diesen einzelnen Behörden, die wir dann auch anfragen für den Gründer. Und die Behörden kriegen natürlich von uns auch genau das so maßgeschneidert, wie sie es haben wollen. Ne? Also bei einer IHK-Anfrage, da schicken manche Gründer eine DIN-A4-Seite, die wir auch manchmal bekommen als Geschäftszweck und Erklärung. Und wir dampfen das erstmal runter auf 5 Sätze. Mhm. So, und schicken dem Sachbearbeiter halt genau die 5 Bullet Points, die er haben will, und schicken ihm halt keinen Gründerroman, was ich alles vorhabe und aus welchem Grund ich den Firmennamen. Das ist nur so eine Anekdote, ne, aus der Praxis. Und von daher, ja, wir schaffen es dann mit unseren Prozessen. Da gibt es noch ein paar Magic-Tricks, ja, die ich jetzt hier nicht verrate, aber wir schaffen es dann auch dort im Handelsregister schneller eingetragen zu werden mit unseren Gründungen durch ein paar Sonderprozesse. Und die haben wir etabliert mit unseren 700 Notaren, die bei uns angedockt sind. Und es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt mit dem Notarsekretariat irgendwie mit einem Ansprechpartner 300 Notare mache, die sind natürlich auch auf unsere Prozesse optimiert. Ne? Und von daher können wir einfach hier diese hohe Zeitersparnis, man kann schon sagen, so minus 50%, also, oder wir sind 50% schneller gegenüber dem herkömmlichen Weg. Mhm.
Ja, wer also überlegt, eine UG zu gründen und natürlich auch alle anderen Rechtsformen, kann gerne mal bei euch auf die Seite gehen, firma.de, findet dich auf LinkedIn, genau. Glaube ich, wer da auch noch Fragen hat, oder ruft einfach eure Hotline an und kann sich da beraten lassen.
Genau.
Christian, vielen Dank. für die Einblicke in die UG-Gründung und die Abgründe der UG-Gründung, können wir ja sagen.
Ja, war eine schöne Folge, ja. Also so beleuchtet hat das, glaube ich, noch keiner. Ja?
Ich hoffe, wir können jetzt viele vor den wichtigsten Fehlern bewahren. Ich wünsche allen Gründern, Gründerinnen viel Erfolg bei der UG-Gründung. Viele dieser Fehler passieren natürlich auch bei der GmbH-Gründung. Insofern auch dafür dann gültig. Und ja, Christian, nochmal vielen Dank.
Danke dir, René, und vielen Dank für den tollen Podcast. Und ich hoffe, auch deine Hörer konnten da den einen oder anderen Impuls mitnehmen, um diese Fehler nicht zu machen.
Von daher vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörer und Hörerinnen. Gerne den Podcast abonnieren, weiterempfehlen und bewerten. Das würde uns freuen. Und wer Fragen hat zu Rechtsform, kann uns gerne eine E-Mail schicken oder auch auf LinkedIn kontaktieren. Dann können wir das auch für die nächsten Podcast-Folgen berücksichtigen. Bis dahin und bis bald.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl.